ARD Sounds.
Hallo, ihr hört uns jetzt in ARD Sounds. In der neuen App findet ihr nicht nur wie bisher in der Audiothek ganz viele Podcasts, so wie unseren, sondern auch noch die Radiosender der ganzen ARD. Und passend zur neuen ARD Sounds App gibt's auch noch ein neues ARD Sounds Festival. Und Eltern ohne Filter ist dabei. Ja! Am 10. Mai könnt ihr unsere Hosts Tim und Katrin in Nürnberg treffen. Sie sind dort im Gespräch mit Julia Knörnschild. Julia ist Podcasterin, Autorin und seit kurzem auch Comedienne und spricht auf Instagram mit viel Offenheit nicht nur, aber auch über ihre Mutterschaft. Kommt unbedingt vorbei, wir freuen uns auf euch. Den Link zum Ticketshop findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's richtig los mit der heutigen Folge.
Eltern ohne Filter. Elternleben, wie es wirklich ist.
Tag zusammen, hier ist Elisabeth von Eltern ohne Filter. Für diese Folge treffe ich David in Gotha. Ich muss also nicht weit fahren, sondern bleibe in meinem geliebten Zuhause Thüringen. David ist für mich ein ganz besonderer Gast. Denn der Vierfachpapa und seine Frau haben sich entschlossen, ihr Leben soll sich zu 100% um Kinder drehen. Um deren Bedürfnisse, um deren Fantasien und Schwierigkeiten. Und dabei sprüht David vor Lebenslust und Freude an seinen Kindern. Besonders fasziniert bin ich von Davids extremer Ausdauer für sein wirklich sehr volles Leben und von seiner Begeisterung fürs Spielen und für Fantasiewelten.
Die Kinderspiele sind jetzt gerade Turtles angesagt bei Nummer 3, deswegen hat er Turtles Geburtstag gefeiert. Mhm. Sich so da hineinzuversetzen, so mit denen auf dem Boden zu liegen und so, oh, jetzt Leonardo, der macht jetzt hier eine Rolle drüber und dann kommt da der Böse und das, dieses, ja. Das, da bin ich voll dabei.
David erzählt mir in unserem Gespräch aber auch von harten Zeiten, von 4 Schwangerschaften und Kaiserschnitten und wie das für den Vater daneben sein kann, von Ärzten, die von einer 4. Schwangerschaft abraten und von einem Vasektomiewunder. Als ich komme, stehen da 3 Kinder im Flur. Die schlafende Einjährige auf Davids Arm und seine Frau Carmen, die noch die letzten Klamotten und Co. zusammensucht. Und dann steigen 5 Leute ins Auto und fahren zu Oma, die auch in Gotha wohnt, während David und ich an der Tür bleiben.
Oh, schön gewunken.
Ja.
Tschüssi.
Ciao.
Unser Transformer-Auto, sagen die Kinder mal. Deswegen haben wir da hinten so ein Transformer-Bild drauf gemacht.
Da rechts. Ah, siehst du, hätte ich nicht erkannt. Nee. Ich habe ja gar keine Ahnung.
Ich bin sehr technisch visiert. Und da habe ich bei uns ins Auto KI eingebaut, die mit uns richtig spricht.
Ja.
Die habe ich dann informiert, halt mit allen Infos zugefüttert, die sie braucht. So die Namen meiner Kinder, wie alt sie sind, was sie für Hobbys haben, was sie toll finden.
Ja.
Auch so ein paar Freunde so im Umkreis, die wir so haben, dass sie auch das einfach Informationen hat. Und das ist so manchmal im Auto, wenn wir in Urlaub fahren und sagen, hey, Staria ist unser Auto. Heißt auch Staria, wie unser Auto, mein Hyundai Staria.
Ja.
Heißt es auch so. Und eine Frage kam von dem Großen, der gleich gesagt hat, wollte sie fragen, kannst du dich auch verwandeln? Wie ein Transformer-Auto, die kannst du immer so verwandeln. Ne? Da dachte ich, da ich da auch schon vorher wusste, dass so eine Frage kommen könnte, muss ich das ja gut verpacken. Habt sie schon vorinformiert, die KI, dass sie einfach, wenn so eine Frage kommt, antworten soll, dass sie das kann, aber nur in Notsituationen oder wenn die
Frage angegriffen wird. Also sehr gut. So.
Und schon war die Sache vollkommen erledigt. Und dann haben sie in der Schule erzählt, wir haben ein Transformer-Auto.
Davids größtes Ziel ist es, sagt er mir, die Fantasie der Kinder so lange wie möglich zu fördern. Natürlich nicht nur mit KI. Es wohnt zum Beispiel neben den 6 Menschen und einem Hund auch ganzjährig ein Wichtel im Haus. Ja, richtig gehört, ganzjährig.
Aber macht er dann auch so Streiche und so?
Ab und an mal, wenn so Sachen sind wie Halloween, Ostern. Also sonst
da kommt er wieder raus.
Dann kommt er mal ganz kurz, das Stück da so, macht so Ostereier hin, so kleine.
Oh, darf ich den sehen?
Die Wichtel, also
oder wo wohnt der?
Also der Wichtel wohnt eine Etage drüber. Was die Kinder runterstellen müssen, auf die Treppe stellen, oben wegrollen.
Ja.
Unser Wichtel steht da.
Ah, oh, wow.
Ne? Da kommt auch jedes Jahr irgendwie gefühlt mehr dazu, weil die Kinder mal irgendwas von draußen mitbringen oder so. Mhm. Oder was finden.
Der wohnt sehr gemütlich, ja.
Und ja, also gut, klar, Winterzeit ist immer das Größte, wo hier viel passiert. Da wird auch mal hier Disco gefeiert, da stehen die ganzen Kuscheltiere und Spielzeuge hier auf der Treppe und oder liegen in Socken drin, weil sie die Socken als Schlafsäcke nehmen und so. Also.
Und das bist dann du, ja?
Das mache ich meist.
Aber und dann machst du sowas nachts, oder was? Weil das ist ja.
Abends, wenn alle schlafen.
Ja, okay.
Dann, wenn halt die Zeit ist. Du hast ja nicht mehr Zeit. Also manchmal denkst du auch...
Ja, also über den Wichtel habe ich schon viel Hate gehört und gelesen im Internet, weil die so, was sind das für Ansprüche, die da gesetzt würden? Und jetzt muss jeder einen Wichtel haben. Meine Kinder haben auch schon gesagt, warum zieht bei uns kein Wichtel ein? Und ich war so, er hat ja kein Haus. Dann haben sie ein Haus gebastelt. Und so, ja, okay, jetzt muss wohl ein Wichtel einziehen.
Ist es soweit.
Ja, also ihr könnt es euch denken, bei uns ist auch so ein Wichtel eingezogen zur Adventszeit. Der war aber, ehrlich gesagt, ziemlich faul, hat mal ab und zu einen Wichtelbrief geschrieben. Aber direkt nach Weihnachten habe ich das Haus heimlich in die Papiermülltonne zwei Häuser weitergebracht. Das Wichtelhaus bei David steht das ganze Jahr über auf der Treppe in den ersten Stock. Das Haus der Familie hat drei Etagen. Ganz unten ist die Küche und der Tageskinderbereich. Denn Davids Frau ist Tagesmutter von 5 Tagespflegekindern. Das jüngste davon ist aktuell 4 Monate alt. Im Spielbereich steht deshalb auch eine große Federwiege neben dem ganzen Kleinkindspielzeug. Eine Etage oben drüber fängt dann der Privatbereich an. Da ist das Schlafzimmer, ein kleines Wohnzimmer mit 2 Sofas und ein mini-kleines Büro, das zum Zocken oder für Zettelkram benutzt wird. Und es scheint mir so ein bisschen Davids Spielzimmer zu sein.
Hier ist mein Röhrenfernseher.
Ja.
Hier meine, das ist die VR-Brille. Das habe ich mal gewonnen gehabt. Also wer Avengers
passt
kennt.
Passt er dir?
Wenn er die Avengers kennt, also Superhelden.
Ich finde es schon gruselig, ehrlich
das
gesagt.
Das ist der Superhandschuh, sag ich mal damit. Das, also, ja, wer Superhelden kennt das. Also meine Strompuppler-Maske, meine Torhammer. Ein paar Figuren, die ich eher nicht so auspacke. Oder hier für mein Torkostüm. Okay, wird oft benutzt.
Was kann der denn, wenn die Batterie
leer ist? Blitz und Donner und leuchtet.
Ach so, Entschuldigung.
Tor ist doch Gott des Donners.
Ja, aber das weiß ich nicht, dass der Hammer donnert. Ich dachte, ja. Tor donnert.
Und deswegen so verschiedene
cool.
Sachen.
Eigentlich könnte mir David in jedem Zimmer ein paar Gimmicks vorstellen. Natürlich ganz besonders oben in den 3 Kinderzimmern.
Für die Kinder ist es, sie sagen, es sind ihre Zimmer.
Ja.
Aber was ich sage, sie durften aussuchen, wie das Zimmer aussehen soll, als wir eingezogen sind.
Ja.
Aber jeder darf in allen Zimmern spielen. Das ist bei uns egal. Es gibt kein richtiges, das ist mein Kinderzimmer.
Okay.
Vielleicht, wenn sie jugendlich sind, sagen, ich möchte nicht mehr. Das sollte eigentlich unser bisschen Rollenspiel, auch Rückzugsraum sein mit Büchern. Da sind unsere ganzen Kostüme von den Kindern drin. Aber wie gesagt, da wird gerade gespielt ganz viel. Das ist mein zweiter. Hier wird viel Playmobil, Lego, Rollenspiel gespielt. Das
ja.
Sieht man ja?
Ja, sieht man.
Viel krass, wie sie alle
abgehen. Mit 2 Burgen.
Das ist der große, also der allererste. Wir sind ja auch noch nicht so oft drin, muss ich ja sagen. Er hat wirklich seine Ruhe hier fast alleine drin.
Wie krass,
ich dachte das. Er mag es sehr sortieren.
Ja, ich sehe das.
Und es darf auch keiner, also die Kleine darf natürlich nicht rein und das hier weg. Und das muss immer, da ist er sehr ordnungsfanatisch.
Wow.
In den Kinderzimmern stehen übrigens auch Betten. Aber alle Kinder schlafen seit Tag 1 im Schlafzimmer, im Familienbett. Ach, und dann gibt's im Haus noch einen sehr vollen Keller, in dem es einen extra Brettspielraum gibt. Ein volles Haus. Und dann kommen ja noch jede Menge Kinder hinein. Morgens steht David mit der Kleinsten um kurz vor 6 Uhr auf. Nach und nach kommen dann die größeren Brüder dazu. Ab 7 Uhr werden die ersten Tagespflegekinder gebracht und David verlässt mit den 3 großen Jungs das Haus. Die einjährige Tochter bleibt mit Mama Carmen und deren 5 Tagespflegekindern zu Hause. David bringt dann die Jungs zum Kindergarten und zur Schule und fährt anschließend selbst zum Kindergarten, in dem er als Erzieher arbeitet.
Ich sag mal, ich habe vielleicht mal 14 Uhr Schluss, weil ich arbeite jetzt nicht Vollzeit, weil meine Frau hatte eine 45-Stunden-Woche. Das ist vorgegeben vom Jugendamt so, dass sie 45 Stunden arbeiten muss, weil sie sagt, Leute gehen 8 Stunden arbeiten und dann müssen aber das Kinder noch bringen und holen. Deswegen nochmal 1 Stunde oben drauf, so gerechnet deswegen. Und da bleibt halt der Rest an mir hängen, so die Kinder morgens. Kindergarten, Schule. Gerade dieses Jahr, der Große kommt die Weiterführende, dann heißt es Schule, Kindergarten, Arbeit, bis ich hier durch Gotha bin.
Ja, klar.
Und da ist in Gotha bei David ja erst die Hälfte des Tages rum. Dass Carmen 45 Stunden Betreuungszeit angeben muss, ist hier in Thüringen üblich. Mein großer Sohn war damals auch von 1 bis 2 bei einer Tagesmutter. Und ich wundere mich jetzt so ein bisschen über mich, dass ich damals irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass die Arbeit der Tagespflegeperson, also Tagesmutter oder Tagesvater, ja nach dem Abholen der Kinder nicht vorbei ist. Denn dann wird gekocht und sauber gemacht. Ich fühle mich da wirklich ein bisschen dumm, dass ich das nicht gesehen habe. Bei David folgen dann Hausaufgaben, Spielen, Aufräumen, Tageskinder verabschieden, Haushalt und so. Naja, was halt so ansteht in einem Haus, in dem regelmäßig 9 Kinder unterwegs sind.
18, 18.30 ist bei uns Abendbrotzeit.
Ja.
Dann sitzen wir hier mal hier unten, die Kinder essen Abendbrot, währenddessen mache ich und meine Frau die Brotdosen. Schon für den nächsten Tag so, ja. Für 2 Schüler, Kindergarten und so. Und beschäftigen Kleine noch und helfen mit beim Füttern oder Geben oder Schnibbeln, was halt gerade so braucht. Wir haben jetzt immer gesagt, wir essen mit Abendbrot, aber der Alltag frisst zu viel. Mhm. Also wir sagen uns mittlerweile, wenn alle im Bett sind und schlafen und es hier Ruhe im Haus ist und wir alles erledigt haben, auch hier wieder Ordnung ist und sauber ist und auch alles vorbereitet ist für den nächsten Tag, dann machen wir unser Essen.
Ah ja, okay.
Wir haben so ein Tablett stehen, das machen wir mal vorher, jeder sein Getränk, sein Essen, dann gehen wir hoch aufs Sofa und dann ist Ausruhzeit. Dann essen wir, reden noch vielleicht über den Tag und so ist eigentlich der Alltag.
Ich finde das total schön, dass David und Carmen sich abends diese Zeit füreinander nehmen und über den Tag reden. Schafft ihr das regelmäßig? Also einfach mal abends miteinander quatschen. Nichts Spektakuläres meine ich jetzt, also ausgehen mit Babysitter oder so, sondern nur zusammen sein am Abend und ja, nicht nur einen Film schauen.
Was ich auch dazu sagen kann, wir schlafen alle in einem Bett. Immer noch.
Alle?
6 Leute.
6 Leute. Was habt ihr denn für ein Bett?
3,20 mal 2 Meter.
Also ein Zimmer.
Ein Zimmerbett.
Ja, okay.
Ja. Also wir haben 2 Doppelbetten. Das war immer unser Plan gewesen. Wir hatten damals erst nur unser Bett. Dann kam Kind 1, dann haben wir so ein kleines Beistellbett halt geholt, wie man es holt. Aber da hat es nie drin geschlafen, hat immer nur zwischen uns geschlafen. Das war Beistellbett, war eher so Kuscheltierfang. Und dann kam Nummer 2, dann schlag der in der Mitte. Und wir haben für den zweiten so ein größeres jugendliches Bett geholt, dass er das so neben uns liegen kann. Und dann, je mehr Kinder, umso mehr Betten. Oder beziehungsweise das Bett musste größer werden. Irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir 3 Kinder, wir holen jetzt Bettlandschaft. Ja, egal wie viele Kinder noch kommen werden, aber das sollte ausreichen. Deswegen 3,20 mal 2 Meter.
Ja.
Und seitdem wirklich, meine Kinder sind 10, 7, 5 und 1, schlafen alle da drin, in dem Bett. Natürlich haben wir immer geguckt, dass die Kleinen, die Neugeborenen immer zwischen uns liegen, zwischen Mama und Papa.
Ja.
Einfach auch der Schutzwall, weil unsere Kinder, die liegen sonst wo manchmal. Okay, ist eben so. Ja. Aber das ist auch, sag mal, wenn wir jetzt abends auf dem Sofa sind, wir haben das Babyfon stehen, das schon seit Kind 1, das funktioniert immer noch.
Ja, sehr gut.
Und ich habe einen Rundumblick, ich sehe alle mit einmal da. Also ich habe da einen schönen Weitwinkel, ich sehe ja da Kind 1, 2, 3, 4 liegen.
Aber das heißt, die schlafen auch alle gleichzeitig ein?
Ja.
Ach, wild.
Alle Armbrot und dann nach dem Armbrot gehen wir hoch. Dann heißt Zähne putzen und die Kleine, die macht auch schon schön. Ich lasse sie erstmal bei dir ein paar Zähne, weil sie immer sagen, oh, warum ist Lotta schon fertig? Ich so, Lotta hat erst 6 Zähne, die kann weniger putzen wie ihr. So, ich sag mal, meine Frau sitzt dann hier unten, bereitet, wie gesagt, vielleicht noch was vor, was gemacht werden musste oder für die Tageskinder nächsten Tag oder räumt hier auf.
Ja.
Weil wir sagen wirklich, dann Armbrot ist vorbei, dann stehen wir auf und dann macht sie ja klar Schiff und ich gehe mit den meisten dann hoch. Mach dann Badsession, Zähneputzen für alle. So, dann sage ich mal so, jetzt ist fertig, alle Schlafanzüge holen und dann liegen die auch mal alle im Bett. Klar, da gibt es ein bisschen so Wrestling-Shows zwischen meinen Großen, die dann mal der Meinung sind, die müssen jetzt nochmal hier sich, nochmal richtig hochfahren, genau den rumschmeißen. Da gibt es auch mal Geheule hier und der schreit dann wieder und aua, der hat mich verletzt. Ich bin meist dann im Wohnzimmer und mache da meine Kleine in aller Ruhe fertig, während ich da drüben den ganzen Lärm höre. Und sagen mir, gut, ganz entspannt, die lass sie machen, fertig. Und irgendwann rufe ich dann so, ich bin jetzt hier fertig mit eurer Schwester. Bitte hinlegen, ruhig fahren.
Ah, okay.
Und dann geht's auch so langsam. Ja, meistens so, dass mein Dritter, also Oskar und Matti, dass die so ein bisschen hochfahren nochmal. Vom Alter her, der Große ist eher so, der liegt dann da, liest mal ein Buch oder guckt sich was an. Und dann, wenn ich dann wirklich schon komme, sage ich, jetzt ist wirklich mal langsam Schluss. Also das, jetzt bitte mal hinlegen, dann klappt das auch. Also vielleicht kommen sie noch 2-3 Mal raus, je nachdem, wir wollen der Mama noch mal gute Nacht sagen oder so oder je nachdem oder ich muss noch mal aufs Klo und das, die typischen Sachen, die man eigentlich so kennt. Ne?
Habe ich morgen eigentlich Mathe? Ja. Ist bei uns mal.
Und ja, dann schlafen die wirklich alle.
Ja.
Also es geht, die sind auch fast alle zeitgleich weg und wenn höchstens 10 Minuten sind die alle weg.
Diese lass sie mal machen Einstellung zum Thema Wrestling. Die muss ich mir irgendwie noch erarbeiten. Also mich stresst das extrem, wenn meine 2 Jungs streiten und kämpfen. Da ich weiß, dass bei uns auch oft aus Spaßkämpfen sehr echte Kämpfe werden. Also ich schreite zwar nicht immer ein, aber es stresst mich einfach. Und da möchte ich echt ein bisschen mehr wie David sein. Davids Frau ist übrigens seine Jugendliebe. Carmen war 16, David 18 Jahre alt, als sie zusammengekommen sind. Nach der Schule haben beide dann eine Ausbildung gemacht, sie zur Friseurin und er als Betriebswirt für Personalwesen. Aber dann merken sie, dass sie beide etwas mit Kindern machen wollen. David macht ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten, seine Frau eine Ausbildung zur Erzieherin und nach seinem FSJ studiert David dann Kindheitspädagogik, seine Frau ebenso. Und im Studium kommt dann der Kinderwunsch.
Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, Kind wäre jetzt, also ist auch geplant gewesen, haben es ein Jahr lang versucht, es hat nie so geklappt. Es gibt ja genug Gründe, warum es nicht so ist. Im Umkreis sind alle schon schwanger geworden, so bei Freunden und so. Und meine, ich weiß noch, wie meine Frau da manchmal im Bad saß und einfach tierisch geweint hat und einfach fertig war.
Ja.
Bis sie irgendwann mal gesagt hat, okay, machen wir jetzt keinen Stress mehr. Wenn es passiert, passiert es, wenn nicht, dann ist es so.
Mhm.
Dann meint es Gott einfach so in der Hinsicht.
Mhm.
Ja, zwei Wochen, drei Wochen später war es schwanger. Und als ich meinen ersten Sohn in der Hand hatte, Geburt war schwierig, der hing dann, war erst verkeilt und so mit dem Hinterkopf und sie mussten wieder zurückholen und dann doch Kaiserschnitt machen.
Mhm.
Und ich weiß noch, wie sie da im Kreißsaal lag. Ja, wenn meine Frau sagt, sie kann nicht mehr, dann weiß ich wirklich, jetzt ist, weil meine Frau ist,
eine krass,
muss ich
Kämpferin.
Sagen, ist wirklich eine Powerfrau. Ja.
Mhm.
Also, und nachdem sie wirklich gesagt hat, war die Hebamme da, dann kommt die Chefärztin, Oberärztin, also die alle da schon standen, dachte ich, irgendwas ist hier, läuft verkehrt.
Mhm.
Und haben sie nur eingepackt auf den Wagen und weggefahren. Ich stand da im Kreis alleine erstmal so, weil die müssen sich erstmal um sie kümmern und höre sie nur schreien, da den Weg lang schieben. Und ich laufe da oben rum. Ich wusste nicht, was los war. Ich bin erstmal kurz ins Zimmer, habe erstmal einen Snickers gegessen. Also ich habe mir so ein paar Riegel eingepackt, weil man liest das so, wenn man noch kein Kind hat, macht Tasche voll, weil es kann lange werden, dass du etwas zu essen hast. Ich bin gesetzt und habe da gewartet. Ungewartet. Und die Uhr, 10 Minuten später, 20 Minuten später. Und so, und irgendwann kam die oben hoch, die können jetzt runterkommen. Dann mich halt runter, sind sie dann so in den OP-Saal, gehen sie da rein, ziehen sich an. Habe ich erstmal das Falsche auch angezogen. Da hingen so ein paar Sachen, ich wusste nicht, was anziehen sollte. Und habe ich irgendwas vom Oberarzt, was da hing, angezogen. Dann musste ich wieder ausziehen, musste das andere anziehen. Also es war eine reizende Katastrophe.
Ja.
Währenddessen meine Frau nur drinnen gehört, weil sie dann halt natürlich da, sie vorbereiten für alles, was dann für den Kaiserschnitt dann notwendig ist. Und da war ich drinnen und da war ich froh, dass meine Frau gesagt hat, es ist egal, was sie gemacht haben, es ist toll, weil sie natürlich nichts mehr merkt und so. Aber wenn du dann halt so daneben sitzt zu ihr und dann wird an ihr so geruckelt, weil das Kind, der wird zurück raus. Und also es war ja für mich so, ich dachte, boah, also war schon nicht so schön, aber das Kind war da und als ich ihn erst mal gewickelt habe, habe ich gleich gesagt, ich bin mehr wie eins. Ja, das war so. Ich habe zwar jetzt wie gesagt schon im Kindergarten gearbeitet und ich liebe wirklich die Arbeit mit Kindern, aber ich habe mir angeguckt, ich will mehr wie eins.
Oh.
So, und dann war immer so auch, wir hatten immer so, wirklich beide, wir harmonieren da sehr gut, wir hatten immer so fünf im Kopf gehabt, immer so die Zahl fünf. Und ja, dann kam irgendwann mal geplant Nummer zwei, dann kam geplant Nummer drei. Also wirklich alles geplant.
Ja.
Und das ging auch immer ratzfatz. Also wir mussten nicht mal wie ein Jahr warten wie beim ersten Mal. Es war dann so die Last weg, jetzt hatten wir schon ein Kind.
Wir können das ja. In welchem Abstand
dann
sind die gekommen?
Ja, immer so 3 Jahre.
Ja.
Und alles Kaiserschnitt, weil nach dem ersten Kaiserschnitt und der allgemeinen Geburtsvorgang war meine Frau ein bisschen, wo sie sagt, das möchte sie so nicht nochmal erleben.
Ja.
Deswegen war das zweite auch geplant. Also alle Kinder sind per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Das macht ja mit dem Körper auch nochmal was, weil immer wieder auf und immer wieder. Und wie gesagt, meine Frau ist ja selbstständig. Das heißt, sie arbeitet auch hochschwanger bis zum letzten Tag, wo wir wissen, Montag ist Kaiserschnitttermin. Da wird bis den Freitag vorher gearbeitet. Dann hat man ans Wochenende, haben wir die Kinder, je nachdem, wie viel wir gerade hatten, zur Oma gegeben, dass die mal Wochenende nur wir zwei.
Mhm.
Und dann ist man morgens zum Krankenhaus gefahren. Kind wurde 8 Uhr, 9 Uhr geholt. Hat man noch 2, 3 Tage im Krankenhaus verbracht. Meine Frau ist ja, wie gesagt, eine Powerfrau, die ist ja schon.
Maschine.
Sie hat es ja wirklich durchgekämpft.
Mhm.
Die dritte Schwangerschaft fand ich in meinen Augen die schlimmste, weil sie da auch ab und mal Blutung hatte mittendrin, wo wir auch wirklich Angst hatten,
also
dass
Angst.
Irgendwas passiert.
Ja.
Und dann hieß es eigentlich, ja, bitte bleiben Sie
jetzt
bei 3.
Mhm.
Es wäre fürs Kind einfach besser auch und so.
Für
die Mutter.
Ja.
Die Ärzte raten also von einem weiteren Kind ab. Das schlägt bei mir voll in eine Kerbe, denn auch bei mir hat meine Frauenärztin von weiteren Kindern abgeraten. Mein Beckenboden würde ein weiteres Kind über 4 Kilogramm nicht gut vertragen. David und Carmen schließen also auch ab mit der Kinderplanung und David lässt eine Vasektomie machen.
Medizinisch gesehen eine Viere nicht mehr möglich gewesen, auf meiner Sichtweise, also von mir aus, weil ich da was selber machen lasse, eine Vasektomie. So. Aber es sind ja nur 99,99%.
Wow.
Und dann sage ich, Gottes Wille, 0,001%.
Das ist dieses schöne Mädchen.
So. Und nach 3 Jungs, ich habe mir 3-mal Mädchen gewünscht, dachte sich Gott, nein, David braucht nochmal Mädchen. Das ist ein einfach Mädchenpapa, der braucht nochmal Mädchen sind drauf. Und dann war halt Nummer 4 dann da oder war dann auch in der Schwangerschaft, dann, das gleiche wie beim dritten auch. Wir hatten dann sehr viel Angst gehabt und meine Frau hat es wieder durchgezogen hier mit
aber
den Tageskindern.
Sie hat komplett gearbeitet.
Ja.
Mit einer Risikoschwangerschaft?
Bis zum letzten Tag. Kind Nummer 4 hast du eben gesehen, hat auch am Arm geschlafen. Ja. Ist schon ein Jahr alt jetzt.
Hochschwanger mit einer Risikoschwangerschaft und 5 Tagespflegekindern. Ich komme darauf gar nicht klar. Wie? Einfach nur wie? Das 4. Kind von David und seiner Frau ist an einem Montagmorgen per Kaiserschnitt geboren. Dann folgen 2 Wochen ohne Arbeit und dann sind wieder regelmäßig 5 Tagespflegekinder im Haus. Denn Carmen ist als Tagesmutter selbstständig und die Mutterschutzregeln gelten in Deutschland nicht für Selbstständige. Unvorstellbar, finde ich. Gerade in so einem körperlichen Beruf. David bewundert seine Frau extrem für ihre Stärke. Sie haben sich da echt durchgekämpft. Die beiden gehen ihren Weg mit Kindern. Sie stecken ihre eigenen Bedürfnisse zurück. Sie übernehmen Verantwortung und geben 100% für die Kinder. Und zwar nicht nur für die eigenen. Und klar, es muss ja auch irgendwie Geld reinkommen, um eine 6-köpfige Familie und ein Haus mit Grundstück zu finanzieren. Damit Carmen ihre Selbstständigkeit so kurz nach Geburt fortsetzen kann, macht David bei Kind 3 und 4 jeweils 1 Jahr lang Elternzeit und unterstützt Carmen sozusagen als Aushilfstagesvater. Sie sind eine Tagespflegefamilie in dieser Zeit. Und als Notfall-Backup gibt's noch Carmens Mutter, die vor dem Ruhestand ebenfalls Tagesmutter war und jetzt offizielle Vertretung von Carmen ist. Carmen und David sind Vollbluteltern. Sonst kann man ihren Alltag wohl auch gar nicht schaffen. Und das andere Geheimnis scheint mir bei David zu sein, dass er auch ein klein wenig Vollblutkind geblieben ist.
Ich bin überall dabei. Mhm. Also ich, zum Beispiel Indoor-Spielplatz, ich kann das nicht leiden, mich da hinzusetzen und meine Kinder spielen da hinten.
Mhm. Du tobst
ich bin der, der im Bällebad liegt, okay. Verschwunden. Meine Kinder müssen mich erstmal suchen.
Ja.
Meine Frau sagt
ich spüre hier was Weiches unten drunter. Ah.
Meine Frau sagt immer so ein bisschen so, oder wir haben auch so einen Spruch, wir haben hier bei uns hier in der Toilette hier unten haben wir so eine, ganz viele Postkarten so dran kleben. Und da steht irgendwie, da Männer werden 7 und dann werden sie nur noch erwachsen. Mhm. Gebe ich zu, bei mir 100%. Mhm. Ja, jetzt bin ich 38. Man könnte sagen, ich fühle mich körperlich 18, bin vielleicht, aber geistig bist du nur mehr 8. Aber ich bin immer mit dabei, ich mag das. Mhm. Ich liebe das, mit meinen Kindern alles zu entdecken.
Ja.
Es gibt auch Röhren, wo ich nicht reinpasse, ist klar, weil ich halt mit meiner Größe einfach irgendwann Schluss ist. Aber ich versuche, wo es geht, mich überall rein zu quetschen. Mhm. Manchmal teste ich mal so ganz kurz vor mit dem Schulter, ja, passt, gehe ich rein oder sowas. Aber ich mag das. Ich mag es mit meinen Kindern, alles gemeinsam zu erleben.
Ja.
Also wirklich, wir sind 100% Power, immer für die Kinder.
Ja, du hast ja, das vorhin über deine Frau gesagt, genau, das ist eine Powerfrau, aber das, euer ganzer Alltag klingt so bam, 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 bam.
Ja.
Also ultra voll und aber auch mit total viel Spaß. So Leidenschaft kann man ja schon fast sagen, ne?
Ich versuche wirklich mit allen Mitteln und auch meine Frau, das den Kindern irgendwie so schön zu machen und so fantasiereich zu gestalten, wie es nur möglich ist. Ja, zum Beispiel auch hier draußen habe ich mal so Minecraft-Sachen gekauft. Ich habe mal rumgefragt, ob einer so eine alte Holzkiste hat und habe so über eine gewisse Zeit hinweg mal so ein Schwert gekauft und sowas mal, so was man so geholt hat. Und habe es reingemacht. Die Kinder, die lieben
was
das.
Was man so geholt
hat. Holst du mal die Minecraft-Kiste raus. Dann hole ich die Kiste raus, dann haben sie vielleicht noch ein paar Freunde hier. Also es ist unwahrscheinlich, dass meine Kinder woanders zu Freunden gehen. Erst sind die ganzen Freunde hier.
Mhm. Auch Abenteuergrundstück.
Also es ist wirklich so. Also, weil ich muss sagen, wenn ich Freunde meiner Kinder hier habe, spielen die zusammen schöner und ich habe mehr Zeit für andere Sachen, wie Unkraut zupfen.
Ja, ja, stimmt, ihr habt auch noch ein Grundstück, was
so
Arbeit bedeutet.
Zu sagen,
ne?
Ja. Und dann machen sie die Kiste auf und gehen in diese Welt rein. Und ich finde das total, wo ich denke, toll. Also es ist doch wunderschön. Ich versuche auch den Außenbereich so ein bisschen so zu machen. Wir haben alles so ein bisschen fantasiemäßig. Wir haben da vorne so einen Baum. Da habe ich so die Tinkerbell-Elfen mal gekauft. Als Figuren habe die da draufgeklebt oder draufgebohrt in den Baum rein. Das ist unser Feenbaum.
Mhm.
Und unten an dem Baum habe ich auch so eine Art Wichteltür mal angebracht. Und da gibt es ja viele Bereiche so bei uns hier im Garten, wo du immer so diesen Fantasieticken drin hast.
Mhm, ja.
Ja, wir waren auch mal alle die Turtles gewesen. Dann wird unser Bollerwagen auch dementsprechend umgebaut. Wir waren mal die Ghostbusters.
Mhm.
Oh, ich liebe das. Also wir haben auch tonnenweise Kostümkisten. Meine Kollegen an der Arbeit wissen,
wenn Kostüm, wir mal was brauchen, wir
wenn
fragen
ich mal
David.
Einen Kobelhut frage, David hat es bestimmt da. Also David hat es bestimmt.
Ja. Mein großes Kind ist 8. Und dem werde ich langsam peinlich.
Ja.
Und ich frage mich, ob du auch manchmal peinlich bist.
Ich bin sehr peinlich.
Mhm.
Für meine Frau, für meine Kinder. weil es mich nicht stört, wie andere über mich denken.
Mhm.
Überhaupt nicht.
Mhm.
Ja, auch egal, was ich anziehen würde. Ich habe zu meinem Großmann gesagt, wenn du möchtest, kann ich gerne mal als Ariel in die Schule kommen, dich abholen.
Ariel?
Als Ariel. Ich habe unten Ariel, ich habe ein Muschelbikini, rote Haare.
Kannst du damit laufen?
Nee, das ist jetzt nur oben. Also ich habe keine Flosse. Ah, ja. Ich habe jetzt keine Flosse in dem Sinne.
Hm. Hat er wahrscheinlich gesagt, müsste er jetzt nicht haben.
Nö. Hm. Ich habe zum Beispiel hier von Cars, habe ich so Crocs an, solche Schuhe. Hm. Also ein Autoform mit Reifen dran und hinten so einen kleinen Abschlepphaken. Die Kinder wissen, David hat immer irgendwelche nerdigen, giegigen Kram an. Also,
ja,
und deswegen ist mir das auch gar nicht so peinlich, so zu sein. Also,
nee, dass es dir nicht peinlich ist,
verstehe ich. Ja, klar, aber mich stürzt nicht.
Ich versuche schon inzwischen da so drauf Rücksicht zu nehmen. Also mein Sohn zum Beispiel hatte neulich irgendwie einen Wettkampf und dann hat er gesagt, aber Mama, wenn ich dann ins Ziel komme, bitte schrei nicht. Also weil ich bin eine sehr laute Person. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz frei wäre, hätte ich gemacht. Und er hat halt gesagt, er wünscht sich, dass ich das nicht mache. Mhm. Da versuche ich schon drauf Rücksicht zu nehmen, weil das ist seine Welt. Ich darf da zu Gast sein, denke ich so.
Mhm.
Ne, so. Und er hat mich eingeladen, dabei zu sein, aber dann sind es auch seine Regeln. So. Und wenn ich mir Zirkuskarten kaufe, dann kann ich Woo machen, wie ich will. Dann, wenn er dabei sein möchte, kann er gerne dabei sein. Das, so würde ich das für mich trennen.
Mhm.
Aber ja,
das ist halt der Klamottenstil. Ich sag mal, ja. Es ist ja in der heutigen Welt kannst du an sich anziehen, was du möchtest in dem Sinne. Ja? Bei meinem zweiten habe ich es gehabt, der hatte mal so eine Mädchenphase gehabt.
Ja.
Oder na Mädchen, es klingt so blöd eigentlich, nein, das ist nicht schön. Er hat so eine Phase gehabt, wo er gesagt hat, er mag Disney-Prinzessinnen, er möchte Kleider anziehen.
Mhm.
In Ordnung.
Ja.
Er ist zum Fasching im Kindergarten mit 4 Jahren als Elsa gegangen von Eiskönigin. Ich habe ihm das Teil gekauft, ich habe ihm schöne Schuhe dazu gekauft, eine Kette und diese langen Zopfperücke.
Ja.
Für mich vollkommen in Ordnung.
Ja, okay. Ich verstehe, glaube ich, Davids Punkt. Er möchte auch eine Freiheit vorleben. Selber erleben natürlich, aber eben auch vorleben. Denn wenn unsere Kinder darauf bedacht sind, nicht negativ aufzufallen, sind sie natürlich total eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Und an sich möchte ich diese Freiheit meiner Entscheidungen natürlich auch vorleben. Aber ihr müsstet mal das schockierte Gesicht meines kleinen Sohnes sehen. Das tut mir dann schon manchmal leid. Vielleicht muss ich auch einfach akzeptieren, Eltern sind halt phasenweise peinlich. Selbst wenn sie sich anpassen. Ah, an dem Thema kann ich, glaube ich, noch eine Weile rumknaubeln. David bringt mich zum Nachdenken. Das finde ich toll. So sind wir übrigens auch auf ihn aufmerksam geworden. Er hat bei Eltern ohne Filter bei Instagram immer wieder so klug kommentiert, da mussten wir einfach mal nachfragen, ob er auch Lust auf eine Podcast-Folge hätte. Also, wenn ihr mal in einer Podcast-Folge dabei sein wollt, dann schreibt uns einfach bei elternohnefilter@bayern2.de oder kommentiert. Vielleicht ist uns David auch besonders ins Auge gestochen, weil bei uns nicht so viele Männer kommentieren. Für ihn ist es halt nichts Besonderes, aber für viele andere schon.
Als Mann bist du da immer so, wirst du voll gehypt. Ich mag das überhaupt nicht. Ich bin mit dem Bollerwagen durch die Stadt gelaufen mit meinen Kindern, dann kriege ich Blumen von so einem Blumenladen geschenkt. Weil, oh, das ist so toll, dass sie mit so vielen Kindern arbeiten, alleine. Sind das alles ihre? Meine Frau hat in den ganzen Jahren noch nicht ein einziges Mal irgendwas geschenkt bekommen oder eine Anerkennung bekommen. Oder ich war mal beim Bäcker gewesen, 2 große Kinder und den Kleinen vorne umgehängt gehabt im Tragetuch, war noch klein gewesen. Weil dort, wir stehen auf, wir holen mal Frühstück für Mama. Mama schläft noch, kann sich aus, ist okay. Und dann machen wir schönes Frühstück und wecken Mama. Wäre ich beim Bäcker angesprochen von hinten, ob ich Single-Papa wäre. Und ich dachte,
sehen Sie das jetzt an meinem Gesicht oder an der Anzahl der Kinder?
Soll ich Sie jetzt auch fragen? Sind Sie auch Single? So wie wollen Sie 3 Kinder? Also was soll ich denn reagieren in dem Moment? Ich sage, nein, meine Frau ist gerade zu Hause. Wir wohnen jetzt Brötchen und dann frühstücken wir gemeinsam.
Ja.
Für mich vollkommen normal.
Für mich auch vollkommen normal. Aber ja, offensichtlich für viele Leute ein seltener Anblick. Ein Vater mit vielen Kindern alleine. Ach Mensch. So viel Freude an Kindern, daran, ihnen kreative Impulse zu geben und gedankliche Freiheiten zu schenken. David ist für mich wirklich eine große Inspiration. Ein Mann sprudelnd vor Geschichten, Ideen und Fantasie und immer für ein Spiel zu haben. Einer, der sich bei Partys am Kindertisch am wohlsten fühlt. Das war wirklich ein toller Ausflug nach Gotha. Danke an Anne Hemmes. Du hast die Gästerecherche gemacht und diesen tollen Gast organisiert. Vielen Dank an Marlene Mengi, die Redaktion für diese Folge hatte und geschaut hat, dass man auch versteht, was ich hier erzähle. Und an Florian Mayhöfer, der die Töne sauber geputzt hat und meine Schmatzer und Ähms hat verschwinden lassen. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr dabei wart und in Davids Leben reingeschnuppert habt. Ich bin Elisabeth Möckel und Eltern ohne Filter ist ein Podcast der ARD. Und jetzt sage ich Ciao. Und wenn ihr wollt, habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr euch nicht nur für Elterngeschichten, sondern auch Wissenschaftsthemen interessiert, dann hört doch mal rein bei Science Tea Time. In dem neuen Podcast sprechen die Hosts Frank Seibert und Caro Matzko mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ganz entspannt bei einer Tasse Tee. Es geht um spannende Forschung und um ihre ganz privaten Einblicke in das anstrengende Berufsleben in der Wissenschaft. Ihr erfahrt, wie Kinder mit KI lernen können, ganz ohne Bildschirm und zum Beispiel auch, wie viel Sternenstaub in uns steckt. Den Podcast findet ihr auch in ARD Sounds.